Auch in digitalen Zeiten gilt, was ist das Wichtigste an einer Prüfung bzw. zur Vorbereitung einer Prüfung? Lesen, lesen, lesen. Hallo, mein Name ist Jens Hellmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Prüfungsdoping, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt für den Heilpraktiker Psychotherapie und alle anderen Interessierten. Bevor es richtig losgeht, möchte ich euch noch einmal auf mein Video aufmerksam machen. Ihr findet das auf meiner Seite www.prüfungsdoping.de. Da ist ein orangener Button. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr zu meinem Video. Dort stelle ich euch 14 sind es Prüfungsfragen vor aus einer schriftlichen Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie. Ich gehe mit euch oder versuche mit euch ein bisschen in die Tiefe zu gehen und gebe da so ein paar Tipps und Tricks, wie man da gut durchkommt. Zusätzlich habe ich jetzt seit einiger Zeit auch allabendlich auf Facebook eine halbe Stunde, in der ich ebenfalls Fragen bespreche, möglichst aktuell aus den letzten Prüfungen, immer zwei. Ihr könnt euch das ansehen von 8:30 bis 9 auf Facebook auf der Seite Prüfungsdoping. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ist es ganz interessant für euch. Wir kommen jetzt aber zum eigentlichen Thema der Sendung und das Thema sind diesmal schlicht und ergreifend ein paar Bücher, die ich euch mitgebracht habe. Denn ich hatte neulich mal auch eine E-Mail bekommen und dabei bat mich jemand darum, ein Lehrbuch zu empfehlen. Jetzt ist das mit Buchempfehlungen immer so eine Sache, das möchte ich mal vorschicken. Also zunächst mal stellen wir mal fest, ich werde von keinem Verlag bezahlt, ich mache für keinen Verlag Werbung. Und wenn ich euch jetzt Bücher vorstelle, die zur Prüfungsvorbereitung sinnvoll sind, dann ist das eine ganz subjektive Auswahl. Das heißt nicht, dass es nicht bessere Bücher gibt, nur dann kenne ich die halt nicht. Ich zeige euch die Bücher, die in meinem Regal stehen, die ich selber benutzt habe und auch noch ein paar Sachen, die so ein bisschen drumherum sind ums Thema. Was ihr machen könnt, ist immer, Fachbücher sind immer ausgesprochen teuer, kauft euch die Fachbücher gebraucht. Also es gibt gute Antiquariate, auch in eurer Stadt, schaut mal nach. Bis jetzt habe ich immer die Seite zvab.de empfohlen. Nur ist mir jetzt klar geworden, beziehungsweise ich habe jetzt beim Kleingedruckten gelesen, dass die mittlerweile auch Amazon gehört. Das, ja, es ist schwierig, ich weiß es nicht. Wer möchte, kann über ZVAB Bücher bestellen. Vielleicht gibt es auch noch andere Antiquariate, die online Dinge anbieten. Es ist nicht ganz einfach, im falschen Leben das Richtige zu tun, sag ich mal, um die Frankfurter Schule zu zitieren. Ihr müsst es selber wissen, irgendwie, ihr könnt natürlich auch im Buchhandel gehen, die Bücher neu kaufen, selbstverständlich, und sie dann später weitergeben. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Form. Überlegt's euch. Das erste Buch von diesem nicht kleinen Stapel, den ich hier habe, das ich euch vorstellen möchte, ist ein reines Lehrbuch für Heilpraktiker Psychotherapie. Es ist erschienen im Elsevier Verlag und heißt eben ganz prosaisch Lehrbuch Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich habe es in der zweiten Auflage bekommen. Was ich ganz gut finde, ist, dass beim Kauf dieses Buches, das hat so Mitte 30 Euro gekostet, ist allerdings ein paar Jahre alt jetzt, vor 6 Jahren, ist, dass man das E-Book gleich mit dazu bekommt. Also ne, man kriegt dann so ein Code, wird dann freigeschaltet und dann, oder beziehungsweise man schaltet mit einem Code dieses E-Book frei. Ich habe früher mich unheimlich geweigert, E-Books zu lesen, weil ich immer finde, Bücher sind Bücher und alles andere ist nichts. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Man hat seine ganze Bibliothek auf seinem E-Book-Reader dabei und es hindert einen ja auch nicht, weitere Bücher zu kaufen. Das eine schließt das andere ja auch nicht aus irgendwo. Ich kann dieses Buch empfehlen. Der Autor ist ein Christor M. Ofenstein, der auch gleichzeitig Psychologe ist. Ich kann dieses Buch empfehlen, weil es ausgesprochen übersichtlich ist und weil es in einem sehr angenehmen großen Format, also es ist über DIN A4 groß, das finde ich immer ganz praktisch, vielleicht weil ich älter werde und meine Augen schlechter werden, das mag sein. Ausgesprochen lesbares Lehrbuch, sind Abbildungen drin da, wo es nötig ist, aber im Großen und Ganzen sind diese Heilpraktiker-Psychotherapie-Lehrbücher ziemliche Bleiwüsten. Das muss man einfach so sehen. Das hängt mit dieser unglaublichen Stofffülle zusammen. besser, ihr freundet euch mit dem Gedanken direkt an. Ne? Ihr besucht ja vermutlich noch Heilpraktikerschulen oder habt Online-Heilpraktikerkurse belegt. Das ist wichtig und das ist auch gut so, dass ihr das macht. Aber es geht nichts um das gute Lehrbuch, was man sich unter das Kopfkissen legt und hin und wieder mal darunter hervorzieht. Wie gesagt, diese Auswahl ist völlig subjektiv, aber ich kann euch empfehlen, Christoph Ofenstein, Lehrbuch Heilpraktiker für Psychotherapie. Das war eine gute Investition. Als weiteres, das ist vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt, könnte man auf den ersten Blick sagen, würde ich euch ganz gerne den Taschenführer ICD-10 vorstellen. Der ist erschienen im Hans-Huber Verlag Bern und ist, und das ist die 7. Auflage. Was ich ganz gut finde, ist, dass da drin Referenztabellen sind zu der alten ICD-9 und zu der DSM-4. Das ist die ja hauptsächlich so im angloamerikanischen Raum verwendete Klassifikation psychischer Störungen. Dazu gibt's auch noch ein sehr schönes übersichtliches Faltblatt. Findet man dann so hinten drin. Und es ist sehr übersichtlich angeordnet. Man hat Fallbeispiele, ausführliche diagnostische Kriterien zu allen Störungsbildern und ein bisschen Information so drumrum. Das finde ich auch ganz wichtig. Man merkt auch, viele Lehrbücher konzentrieren den Stoff so ein bisschen. Das heißt, sie führen nicht alle Störungsbilder auf. Wahrscheinlich sind auch nicht alle für die Prüfung wirklich relevant. Aber nichtsdestoweniger finde ich so eine Art Referenz immer ganz gut. Das heißt, da, wo man schnell mal nachschlagen kann. Und im Gegensatz zu dem Heilpraktiker-Psychotherapie-Lehrbuch ist es auch deutlich kleiner. Das heißt, Taschenführer kommt schon hin. Das kann man wirklich mal mitnehmen, ganz egal, wo man sich gerade aufhält, in der Straßenbahn, im Zug oder wo auch immer. Und es lohnt sich, darin rumzuschmökern. Denkt immer daran, alles, was ihr einmal lest, bleibt irgendwo im Gedächtnis erhalten und idealerweise kommt es im richtigen Moment wieder hervor. Dilling und Freienberger sind die Herausgeber, Taschenführer zu der ICD-10-Klassifikation psychischer Störung nach dem Pocket Guide von J.E. Cooper in der 7. Auflage, erschienen im Huber Verlag in Bern. Alle Literaturangaben findet ihr natürlich auch unten drunter, das versteht sich von selbst. Eine Anmerkung zu ICD-10, ihr habt mit Sicherheit gehört, dass die ICD-10 ein Auslaufmodell ist. Das heißt, ab Januar 2022 gilt die ICD-11. Das heißt, die 11. Auflage dieses Diagnoseschlüssels, nennen wir es mal. Ich habe die 11. Auflage noch nicht in der Hand gehabt. Es heißt, die kursiert schon im Internet. Ich werde mich drum bemühen und da mal reinschauen. Wenn ich es finde, werde ich eine Sendung darüber machen. Es wird einige kleine Änderungen geben. Ich würde mal davon ausgehen, dass sich gerade so im Bereich der sexuellen Störungen, Deviationen und so weiter, dass da so ein bisschen die, so im Rahmen sozusagen unserer, wie soll ich es nennen, Genderisierung, dass da so ein paar Krankheitsbilder wegfallen, oder was heißt Krankheitsbilder, früher Krankheitsbilder genannte Symptome, ja, oder Verhaltensweisen, nennen wir es mal, die mit Geschlechtswandel, geschlechtlicher Identität und so weiter zu tun haben. Ich denke mir, da werden einige Kürzungen vorkommen. Ansonsten wird der Bereich F vermutlich relativ wenig betroffen sein. Die ICD-10 unterscheidet noch im Rahmen des Autismus zwischen dem Kanner-Syndrom und dem Asperger. Und mittlerweile geht man ja von einer sogenannten Aspektstörung aus. Das heißt, wir haben sozusagen am einen Ende des Regenbogens die eine Störung, die schwere Störung, anderen die leichte und eben ganz viel dazwischen. Das heißt, man versucht dann nicht mehr so, sagen wir mal, so schwarz und weiß zu malen. Ich nehme an, dass es da auch Änderungen gegeben hat oder dass dieser Gedanke in der ICD-11 dann halt aufgenommen worden ist. Aber ich habe es nicht gesehen, ich habe es noch nicht lesen können. Die wird erscheinen im Herbst diesen Jahres. Gehe ich mal von aus, wenn sie nicht schon erschienen ist und im Internet kursiert. Gerüchte sagen, das schaut einfach selber mal nach. Ihr seid wahrscheinlich kompetenter als ich, was das angeht. So, diese beiden Bücher, die beiden genannten Bücher, sind direkt für die Prüfungsvorbereitung geeignet. Das bedeutet, wenn man eins oder beides hat und sorgfältig durchgeht, dann sollte man, also speziell das Lehrbuch, dann sollte man für die Prüfung gut vorbereitet sein. Selbststudium ist eine Sache, für manchen ist das genau das Richtige. Die setzen sich hin, lesen die Lehrbücher und fertig. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, war ich so jemand. Für viele andere ist der Besuch von einer Schule, einer Heilpraktikerschule oder Kursen gleich welcher Art durchaus sinnvoll. Es hängt meines Erachtens ein bisschen damit zusammen, wie lange man schon aus der Schule raus ist, beziehungsweise wie lange, insofern man studiert hat, das Studium schon her ist. Wenn ich altersmäßig relativ nah an der Schulzeit bin, dann kann ich mich vermutlich anders motivieren, selber zu lernen, weil ich es eben in der Schulzeit machen musste und im Studium sowieso, als wenn ich 20, 30 Jahre im Job gewesen bin und mich nicht großartig, sagen wir mal, weitergebildet habe, dann kann sowas auch Angst einflößen, das ist ganz klar. Auch ein Lehrbuch liest man nicht von der ersten bis zur letzten Seite, sondern man versucht, sich so eine gewisse Strategie zu erarbeiten. Das heißt, idealerweise fängt man mit dem an, wovon man noch nie was gehört hat. Ja, und wechselt dann immer so ein bisschen mit dann eher bekannten Sachen oder so. Das wäre so eine Strategie. Dazu werde ich auch bei Gelegenheit nochmal was sagen. Wie gesagt, diese beiden vorgestellten Bücher sind unmittelbar zur Prüfungsvorbereitung vor dem Gesundheitsamt geeignet und ich kann sie beide gleichermaßen empfehlen. Ich habe jetzt einen weiteren Band für euch rausgesucht. Das ist ein Klassiker seiner Art. Fritz Riemanns Grundform der Angst. Fritz Riemann ist ein Psychoanalytiker, nicht der ersten Stunde, aber sagen wir mal der zweiten Stunde, ein bekannter Psychoanalytiker der zweiten Stunde. Er ist 1902 geboren und in den Ende der 70er Jahre gestorben. Das heißt, er hat sozusagen die Frühphase der Psychoanalyse noch live mitgekriegt und hat lange Zeit als Lehranalytiker auch in München gearbeitet. Das Interessante an diesem Buch Grundformen der Angst, eine tiefenpsychologische Studie, ist, dass er die Angst und Persönlichkeitstypen gewissermaßen verbindet. Das heißt, er geht von einem depressiven Typus, einem schizoiden Typus und so weiter aus. Ja? Also er hat da so eine Ausformung. Ich kann euch das nochmal zeigen. Es gibt am Anfang die schizoiden Persönlichkeiten, die depressiven Persönlichkeiten, die zwanghaften Persönlichkeiten und die hysterischen Persönlichkeiten. Jetzt sind Persönlichkeitstypen sind immer so ein bisschen so eine Sache. Ja, das kennt man so aus der Astrologie oder es gibt auch die Jungschen. Ne? C.G. Jung hat auch so einen Persönlichkeitstypen angenommen. Da gibt es auch so Tests im Internet, da kann man sich dann so zuordnen. Das ist alles so allgemein gehalten irgendwie, dass es einem nicht viel bringt. Ne? Bei dem Fritz Riemann ist es ein bisschen was anderes. Er entwickelt sozusagen eine eigene Klassifikation und er sagt, wir alle sind entweder depressive, entweder schizoide, entweder zwanghafte Typen. Und aus dieser Typisierung folgt zunächst mal gar nichts, außer die Aufforderung, uns mit uns auseinanderzusetzen. Für den Heilpraktiker Psychotherapie ist das insofern wichtig, als dass wir ja auch im Umgang mit den Klienten uns auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unserer selbst versichern müssen. Das heißt, wir müssen mit uns im Reinen sein. Ansonsten ist das Spiel von Übertrager und Gegenübertragung, was zwar ursprünglich eigentlich nur, sagen wir mal, in der Psychoanalyse, da kennt man das so raus, aber es ist natürlich, irgendwo spielt das in allen Psychotherapieformen eine Rolle. Ne? Immer bringt der Therapeut etwas hinein, was nicht in diese Therapie gehört. Ne? Deswegen sollten Therapeuten oder Therapeutinnen üblicherweise auch unter Supervision stehen. Das heißt, genau das regelmäßig besprechen, damit es eben nicht zu Störungen kommt im Verlauf der Therapie oder dass da eben etwas übertragen wird, worüber man sich nicht im Klaren ist, sagen wir mal. Das Gute an Riemanns Überlegung ist tatsächlich, es ermöglicht eine gewisse Introspektion und dadurch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt einen Persönlichkeitstypus zuordnen, sondern es geht darum, dass wir uns mit unserer Persönlichkeit unter bestimmten Prämissen auseinandersetzen und dadurch die Supervision zwar nicht vermeiden, im Gegenteil, ich fordere dringend immer zur Supervision aus, aber diese charakterlich-therapeutische Sicherheit zu erreichen. Ich fand es ausgesprochen hilfreich. Der Riemann schreibt, ähnlich wie Freud, muss ich sagen, den ich auch als ganz, ganz großen wissenschaftlichen Autor total schätze, so auch der Riemann sehr klar, sehr deutlich, sehr tiefgründig, ohne viel Geschwätz, ohne viel, so man sagte früher so Gleisnerei, so gelabert rumrum. Das finde ich momentan an vielen Lehrbüchern sehr störend. Da geht alles irgendwie in Grafik und irgendwelchen Histörchen unter. Das ist eine klare wissenschaftliche Prosa. Das macht Spaß zu lesen. Fritz Riemann, Grundform der Angst, wäre in jedem Fall mein Tipp. keine direkte Prüfungsvorbereitung, aber etwas, was für den Heilpraktiker Psychotherapie in seiner Entwicklung ausgesprochen wichtig ist. Genauso möchte ich von Alexander Noyon und Thomas Heidenreich dieses Buch vorstellen, Existenzielle Themen in Beratung und Psychotherapie, beziehungsweise existenzielle Perspektiven, Entschuldigung, in Psychotherapie und Beratung ist der Titel, ist im Belz Psychiatrie Verlag erschienen. Wer in der vergangenen Woche meine Sendung über Viktor Frankl gehört haben sollte, der wird sich vielleicht erinnern, dass es eine existenzielle Schule in der Psychotherapie gibt. Das heißt, Menschen, die das Therapeutische sozusagen vor den Hintergrund der auch sozusagen der Tragik des menschlichen Lebens sehen, nämlich, dass wir auf den Tod zusteuern, dass wir uns mit Leiden und Sterben auseinandersetzen müssen. Und zwar nicht nur wir uns, sondern wir uns auch mit unseren Klienten. Das heißt, die existenziellen Themen, das ist die Frage nach Sinn, Schuld, Verantwortung, Tod, Sterben, die sollten mit der Klientel explizit angesprochen werden. Ja, das ist nicht immer einfach und genau deswegen gibt es Bücher wie dieses, die einem ein bisschen aufzeigen, wie man die Leute dahin bringen kann, eben die Sinnfragen zu stellen, beziehungsweise wie man selber die Sinnthematik in die Therapie einbringen kann. Als Logotherapeut finde ich das sowieso eine ganz wichtige, also um nicht zu sagen ein zentrales Thema. Und es ist in diesem relativ schmalen Buch von 200 Seiten, sehr schön ausgebreitet irgendwie, große Bibliografie hinten dran, viele Tipps zum Weiterlegen, man lernt so die Klassiker des Themas kennen und das Ganze hat eine sehr frische, klare Schreibe, nenne ich es jetzt auch mal. Für die Prüfungsvorbereitung vermutlich eher weniger wichtig, aber für die therapeutische Praxis ist sowas ganz zentral. Es gibt von Titeln dieser Art gibt es natürlich noch eine ganze Menge, aber dieses hier finde ich zum Einstieg ganz gut. Hat mir viel gebracht, habe es gerne gelesen. Etwas schwieriger, das kann man nicht anders sagen, ist dieses Buch. Und zwar haben wir es hier von Andreas Heinz, Der Begriff der psychischen Krankheit. Das Wichtige hierbei ist, das ist auch so erschienen im Surkamp Wissenschaft Verlag, 18,50 Euro kostet das. Dieses Buch ist eher harter Tobak, das ist eher für diejenigen geeignet, die auch schon vorher, was heißt ein geisteswissenschaftliches Studium, will ich nicht sagen, aber die sich zumindest, sagen wir mal, für geisteswissenschaftliche Themen interessieren. Der Andreas Heinz versucht, den Begriff der psychischen Krankheit unter anderem, also nicht nur psychologiehistorisch, sondern auch philosophiehistorisch einzuordnen, indem er sich ganz grundsätzlich mal fragt, wie kann sich der Gesunde eigentlich anmaßen, über den Krankheitswert des Andersseins eines anderen Menschen überhaupt zu urteilen. Also will sagen, wir neigen ja dazu, die Welt, vielleicht hängt das mit dem Computerzeitalter zusammen, da gibt es ja auch nur Einsen und Nullen und Schwarz und Weiß. Wir neigen dazu, die Welt in gegensätzliche Begriffe aufzuteilen. Gesundheit, Krankheit, gesund, wahnsinnig oder verrückt oder wie auch immer. Tatsächlich könnte man ja sagen, es gibt natürlich Krankheiten, psychische Erkrankungen, die Krankheiten in dem Sinne sind, als dass ein ungeheurer Leidensdruck herrscht und dass die Menschen im Grunde genommen möglicherweise sogar in den Suizid treibt und dass somit Hilfe geboten ist, also einfach als mitmenschliche Tat. Andere psychische Erkrankheiten, also auch durchaus das, was wir hier in der ICD-10 finden, ja, die stelle ich jetzt mal hier so hin, haben eigentlich zunächst mal keinen Krankheitswert, weil die Betroffenen darunter eigentlich nicht leiden, sondern beispielsweise bei Persönlichkeitsstörungen könnte man ja sagen, nun denn, das sind Persönlichkeitsstile, wir sind eben alle verschieden. Und was maße ich mir an, dir zu sagen, dass du krank bist, während ich gesund bin? Ganz schwieriges Thema. Wie gesagt, es geht eher in die philosophische Richtung. Es hat was mit Selbsterkenntnis zu tun. Es hat auch was mit Begrifflichkeit zu tun. Und es geht letztendlich auch um Definition. Krankheit ist Definitionssache, genauso wie Gesundheit Definitionssache ist. Dieses Buch hat mit der Vorbereitung für die Heilpraktikerprüfung überhaupt nichts zu tun. Das geht weit, 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 weit darüber hinaus. in dem Sinne, als dass es das sehr weit reflektiert. Es geht nicht weit darüber hinaus. Die Heilpraktikerprüfung muss ernst genommen werden natürlich. Aber es ist für denjenigen, der geisteswissenschaftlich interessiert sind, eine tolle Lektüre, wie ich finde. Es ist mit Sicherheit anspruchsvoll, aber es macht Spaß. Es ist ausgesprochen erhellend. Ein kluges, kluges Buch. Und das Ganze für 18,50 Euro finde ich nicht zu teuer. Andreas Heinz, Der Begriff der psychischen Krankheit, Surkamp Taschenbuch Wissenschaft, STW, in jeder Buchhandlung zu bekommen. So, zum Schluss möchte ich, ich will jetzt nicht sagen auf mein Lieblingsbuch hinweisen, aber auf ein sehr, sehr schönes Buch. Colin Goldner, Die Psychoszene, erschien im Alibri Verlag. Der Autor ist ein Psychologe, ist klinischer Psychologe und Wissenschaftsautor und leitet das in München, das Forum Kritische Psychologie. Das Schöne an der ganzen Sache ist, also es ist, die Psychoszene ist schon so ein schöner, griffiger Titel. Was er macht in diesem Buch, ist sämtliche sogenannten Psychoverfahren im allerweitesten Sinne unter die Lupe zu nehmen und wissenschaftlich abzuklopfen. Ich finde es ausgesprochen wichtig, dass wir Heilpraktiker Psychotherapie uns darüber bewusst sind, dass wir diese Erlaubnis, diese Heilerlaubnis unter der Prämisse bekommen, ja, unter der Voraussetzung bekommen, dass wir wissenschaftlich korrekt arbeiten. Jetzt kann man sich ganz lange darüber streiten, was wissenschaftlich korrekt bedeutet. Man kann sich auch sehr lange darüber streiten, ob nicht manche Psychotherapieverfahren, die als unwissenschaftlich gelten, nicht vielleicht doch als wissenschaftlich gelten sollten. Es gibt mit Sicherheit gewisse lobbyistische Einflüsse, die manche Psychotherapieverfahren eher bevorzugen als andere, speziell wenn es um Geld geht, was die Krankenkassen angeht und so weiter und so weiter. Aber nichtsdestoweniger muss sich jedes Psychotherapieverfahren einer wissenschaftlichen Kritik unterziehen lassen und es muss auf seine Konsistenz geprüft werden. Das heißt, stimmt das so halbwegs? Ja, also ist das ist mit den Grundbegriffen, was ist mit den Voraussetzungen, mit den Prämissen? Wie wird da von Prämissen sozusagen, wie werden Folgerungen verargumentiert und so weiter? Und da muss man tatsächlich sagen, da gibt es jede Menge Verfahren, die so widersprüchlich sind und so unsinnig sind, wenn man sie tatsächlich mal ein wenig durchleuchtet hat, dass einem schon ganz anders werden kann, wenn man bedenkt, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die unter einem ungeheuer großen Leidensdruck stehen, die zu uns kommen und von uns Hilfe erbitten und wir ihnen dann möglicherweise irgendeinen Schindluder anbieten. Möglicherweise nicht mal aus bösem Gewissen oder aus schlechter Absicht oder so, sondern auch einfach aus Unkenntnis. Ich möchte da jetzt gar keine Beispiele nennen, das tut ein Buch wie dieses zur Genüge. Ich kann es heiß empfehlen, es ist eine tolle Lektüre. Es funktioniert ein bisschen, ich schlage mal auf an einer Stelle, es funktioniert ein bisschen wie ein Lexikon und es sind insgesamt, ich glaube, an die 150 gar nicht mal so lange Artikel, in der er, ich glaube, fast 2000 Verfahren, Begriffe und Namen vorstellt. Also es hat so ein bisschen eine Mischung aus Badewannenlektüre und Lexikon. Ich fand's toll, es macht Spaß zu lesen, es ist auch durchaus witzig zum Teil, ohne dass er wirklich despektierlich ist. Also da, wo Respekt gezollt werden sollte, da wird auch Respekt gezollt, aber da, wo man auch lächeln kann, da wird auch gelächelt. Ein schönes Buch, es macht Spaß, Alibri Verlag, Colin Goldner, Die Psychoszene. So, damit bin ich zum Ende gekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues erzählen. Ihr habt ein paar Ideen gekriegt, ein paar Lektüre-Tipps dann halt. Denkt daran, man kann Bücher auch gebraucht kaufen, falls sie euch zu teuer sein sollten. Man kann aber auch gerade nach oder in diesen schweren Zeiten auch den örtlichen Buchhandel unterstützen, indem man tatsächlich 10 Euro mehr für das Buch ausgibt und dafür die 10 Euro vielleicht bei einem neuen Handy einspart, weil es das alte doch noch ganz wunderbar tut. Bücher kann man weiter verschenken, Bücher kann man auch dann gebraucht verkaufen, irgendwie auf einem Flohmarkt oder wie auch immer. Das ist nichts Verlorenes, das ist kein verlorenes Geld, das nützt ans allen. Bei dem Online-Buchhandel, wie gesagt, das muss jeder selber wissen, wen er unterstützt und wen er nicht unterstützt. Ich empfehle immer den lokalen Buchhandel. Macht's gut, ich wünsche euch eine ganz besonders gute Woche und gute Gesundheit nach wie vor. Am Schluss, ich möchte noch mal kurz hinweisen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlen würdet, gerade an Leute, die sich ebenfalls auf die Prüfung vorbereiten, würde ich mich freuen. Ich habe allabendlich bei Facebook von 8:30 bis 9:00 eine halbstündige Sendung, wo ich ein bisschen was über schriftliche Prüfungsfragen erzähle und immer zwei mit euch löse gewissermaßen. Und auf meiner Seite www.prüfungsdoping.de findet ihr ein Video, in dem ebenfalls Prüfungsfragen behandelt werden. Da ist so ein orangener Knopf oben in der Ecke, der führt euch zu dem Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.